Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Einen wunderschönen guten Abend, sehr verdorbene Damen und Herren, und herzlich willkommen zum dritten Sommerseason-Podcast hier bei Nana One über die Sommerseason 2024. Wir sind etwas weiter fortgeschritten im Sommer. Es gab die ersten großen Hitzeperioden, die ersten Bundesländer schreien, glaube ich, auch schon wieder nach Wasser, aber das werden wir ihnen nicht geben, sondern stattdessen großartige Einschätzungen zu der aktuellen Anime-Season. Und auch heute haben wir wieder einige tolle Banger dabei, und wie immer, wenn man tolle Banger genießt, will man natürlich in guter Gesellschaft sein, und das bin ich heute auf jeden Fall, denn mit dabei ist der gute Gabby. Hallo Gabby!
Hallo, ich bin der Gabby und ich bange heute mit Endo zusammen.
Ja Mann, wir bangen so richtig, man könnte quasi sagen, wir machen heute einen Bang Dream. Wir schauen nicht die Bang Dream Filme. Eigentlich müssten wir das mal machen, wir müssen für ihn eigentlich mal einen Stream machen, wo wir die Bang Dream Filme gucken.
Oder wir machen es nicht.
Oder wir machen es einfach nicht. Freut mich. Auf jeden Fall, das war heute hier, den Podcast machen, Mensch, das ist
ja
schön.
Dass auch vielleicht den Podcast heute mal die Leute wieder hören, irgendwie noch im Jahr 2024, weil ich habe heute endlich den 6. Frühlingsseason-Podcast veröffentlicht. Das heißt, dieser Podcast hier könnte sogar noch relativ zeitnah von den Leuten gehört werden, wenn ich die anderen 6, 5 Podcasts, die dann noch offen sind, dazwischen.
Wahrscheinlich hören die Leute diesen Podcast und denken sich, ah ja, der erzählt irgendwas von Hitzewellen oder so, das waren noch Zeiten, ich sitze hier im tiefsten Winter und friere mir den Arsch ab.
Im nuklearen Winter, ne?
Im nuklearen Winter, der da noch kommen wird, genau. Den ging es damals noch gut, aber wer weiß, ob wir im nuklearen Winter überhaupt in der Lage dazu sind, noch Podcasts zu veröffentlichen.
Genau, deshalb.
Deswegen hoffen wir mal, dass es keinen gibt.
Ja. Wir müssen eigentlich noch irgendwie so ein Kill-Switch einrichten, dass so, falls wir den nuklearen Winter nicht überleben und dann keine Podcasts mehr veröffentlichen können oder irgendwas anderes ist, dass dann der Killswitch aktiviert wird und noch die ganzen Podcasts schnell veröffentlicht werden, die noch offen sind. Tja, aber weil wir unglaublich faul sind, werden wir so einen Killswitch nicht einrichten. Das heißt, drückt die Daumen, dass wir im nuklearen Winter noch die Möglichkeit haben werden, den Podcast zu veröffentlichen.
Ja. Ich drücke alles, was ich drücken kann dafür.
Damit ihr noch ein bisschen Unterhaltung habt in diesen schweren Zeiten. Okay, Richtig. Wir unterhalten uns jetzt auch, und zwar über Animes. Ja, ganz wilde Sache, haben
Animes
wir uns jetzt mal gedacht. Animos und Mangos machen wir jetzt.
Gabby, hast du schon mitbekommen, dass bald definitiv die zweite Staffel von No Game No Life angekündigt wird?
Oh ja, unsere Anime-News für heute. Fall. Die No Game No Life Staffel 2 wird 2035 angekündigt.
Ja, definitiv. Also ich meine, die wurde ja eigentlich schon letztes Jahr angekündigt und das Jahr davor und das Jahr davor und das Jahr davor. Aber jetzt kommt sie ganz bestimmt auf jeden Fall.
Genau, 2035 wird ein echter Leaker die Staffel ankündigen. Und keine Fake-Leaker wie bisher. So,
richtig.
Okay. Wir schauen als ersten Manga heute. Atri, My Dear Moments.
Shika noko 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 koshtan.
Nein, das haben wir immer noch nicht.
Aber Dear Moments.
Oh mein Gott, der hat gerade wirklich nicht funktioniert bei mir, sorry. Aber jetzt fand ich ihn gut.
Sehr gut.
Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll! Wo übrigens ein extrem nicer Typ QC macht bei diesem Anime.
Oha.
Hab ich gehört.
Eine, jetzt kommt's. Visual Novel Adaption. Ja, wir sind wieder im Jahr 2010. Wir haben wieder Visual Novel Adaptionen vom Studio Troika. Die hatten wir letztes Jahr mit Overtake und 2022 mit Shinobi no Itoki. Die Visual Novel ist 2020 erschienen. Hierzulande auch bei Steam könnt ihr das Ding holen. Aktuell sogar habe ich gesehen im Sonderangebot. Wenn der Podcast draußen ist, wahrscheinlich nicht mehr, aber aktuell gibt es das Ding für 8 Euro. Was wahrscheinlich ein ganz okayer Preis ist, weil das Ding hat ziemlich hohe Bewertungen auf Steam. Also es war, glaube ich, irgendwo im paar 90er Bereich oder so. Bevor ich jetzt Scheiße erzähle, gucke ich nochmal nach, nicht, dass das Ding jetzt irgendwie total schlecht bewertet ist und ich quatsch euch hier zu. Doch ja, 98% positive Bewertungen. Wild. Von daher habe ich jetzt allerhöchste Erwartungen, dass das jetzt ein absoluter 10 von 10 Anime wird. Als Regisseur haben wir Kato Makoto, der Regisseur von Bloom Into You und Lord L. Malloy's Case Files. Das Fate-Ding da ist halt Fate. Das Drehbuch ist von Hanata Juki geschrieben, der Autor von allen Love Live-Serien, von A Place Further in the Universe oder ganz fresh letzte Season Girls Band Cry. Und als Charakterdesigner haben wir Motoyon, der Charakterdesigner der 2008er Visual Novel-Adaption H2O Footprints in the Sand.
Die sehr nice war. Die habe ich tatsächlich sogar gesehen.
Das ist eine von diesen Visual Novel-Adaptionen, die ich damals, als ich 2009 richtig in Anime eingestiegen bin, habe ich mir halt mal so die letzten paar Seasons der letzten 10 Jahre oder so durchgegangen. 10 Jahre nicht damals, da wäre ich ja in die 90er gekommen, aber so. Der letzten 5 Jahre oder so bin ich dann mal so die Listen durchgegangen. Und hab relativ viele so Visual Novel Sachen in meine Plan to Watch Liste gesetzt. Die habe ich dann irgendwann mal alle wieder entfernt und ich glaube, der war da dabei.
Unbased, Gabby, unbased.
Warte mal, ich kann sogar nachgucken auf meinem Anime Planet Profil. Das habe ich nämlich bevor ich MRL und jetzt neuerdings jetzt auch schon seit ein paar Jahren Anilist nutze, habe ich Anime Planet genutzt. Das war so damals so der heiße Scheiß. Und da müsste bei Plan to Watch, das gucke ich mal rein hier, Want to Watch heißt das, oder? Warte mal, ich verlinke das auch mal bei uns im Discord. Da. Weil das ist ja hier nach. So, hier bin ich bei H. Mal eins zurückgehen, weil das H2 ist. Ja, genau, da. H2O Footprints in the Sand. Habe ich bei mir auf der Liste. Genauso wie viele andere Sachen, die ich wahrscheinlich nie schauen werde. Weil das alles nach absoluten Mega-Ranz aussieht. Aber,
unbased. Ich habe H2O am 15. April 2014 mit einer 9 von 10 abgeschlossen. Und ich bin mir sicher, dass ich heute immer noch dieselbe Bewertung geben würde.
Welche Bewertung hast du gegeben?
9 von 10. 9 ich fand den richtig geil. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in dem Anime sehr viel um Mobbing ging, dass mich das extrem ergriffen hat damals und total wütend gemacht hat. Und dass ich das Ende aber relativ schwach fand. Aber es hat trotzdem für eine 9 von 10 gereicht anscheinend. Beim 15-jährigen Endo. Noch nicht ganz 15-jährigen Endo, beim 14-jährigen Endo.
Müssten wir eigentlich mal zusammen mal rewatchen. Müsstest du mal herkommen und dann rewatchen wir H2O Footprints in the Sand. Also du rewatch, ich first watche.
Hat auch müssen auf wir meine, mal machen.
Hat bei Anilist bei mir, haben den auch nur 2 Leute geschaut auf meiner Freundesliste. Nur du und Izumi.
Ja, Mensch.
Ihr habt beide
den. Ja, dann können wir uns das ja mal festhalten. Mal gucken.
Müssen wir mal H2O gucken.
Ja, H2O reinballern, ne? Schön ja. ApoRED, Burgee, so eine Folge H2O. Hase.
Okay. Dann auf geht's ins Jahr 2008. Hallo, ich bin der Penisabreiserbot 5000. Bitte geben Sie mir Ihren Penis, damit ich ihn abreißen kann.
Nö.
Aber ich habe doch das Aussehen eines süßen Anime-Mädchen.
Ah, das ist natürlich schon ein Argument. Na gut, hier hast du ihn, bitteschön.
Penisabreisung wird durchgeführt.
Gut. Ich würde sagen.
Bitte fahren Sie auf mit Amazon einer Beschreibung des Anime fort.
Ich gebe jetzt mal erstmal eine Bewertung. Also, ich habe jetzt natürlich keinen Penis mehr, aber der Penisabreißer-Bot hat das getan, wofür ich ihn gekauft habe, daher 5 Sterne.
Vielen Dank für Ihre Bewertung. Bitte fahren Sie nun mit der Beschreibung des Anime fort.
Das war eine der besten Anmods, die wir jemals hatten. Ja, in der nahen Zukunft tritt genau das ein, wovor die Grünen schon seit Ewigkeiten waren. Die Grünen und die Wissenschaftler, und zwar die Welt wird von im Ozean geflutet. Das
Klimawandelpropaganda!
Genau, das Meeresniveau steigt an, ganze Länder werden unter Wasser gesetzt und die Menschheit lebt eigentlich nur noch auf dem bisschen, was dann so am Ende übrig bleibt. Einer der Menschen, denen es so geht, ist der Natsuki, der eine Oma hatte, die Meeresforscherin war und sich mit diesem Phänomen eingehend beschäftigt hat, zumindest bis es einmal zu einem schrecklichen Unfall kam, ihr Labor unter Wasser gesetzt wurde und Natsuki am Ende nur noch ganz alleine war. Ja, und mittlerweile lebt er bei Catherine, die ist quasi eine Art, ja, wie könnte man sagen, ja, schlägt sich so ein bisschen durchs Leben, lebt mit ihm in diesem Schiff, was ihm jetzt noch bleibt, und taucht unter anderem mit ihrem U-Boot öfter mal runter, gemeinsam mit ihm, in die Ruinen dieses Labors, um da quasi noch nach wertvollen Sachen zu suchen, die man teuer verscheuern kann. Und als sie da eines Tages so runtertauchen, entdecken sie eine Kapsel, in der ein süßes kleines Mädchen drin liegt. Und dieses süße kleine Mädchen ist natürlich kein süßes kleines Mädchen, sondern ein humanoider Roboter, der einem süßen kleinen Mädchen bis aufs Haar gleicht. Und es sieht, ist sehr wichtig, dass das ein süßes kleines Mädchen ist, weil es ist die ideale Form für humanoide Roboter, der seiner Oma gehört hat. Und die jetzt noch einen einzigen Wunsch erfüllen möchte, den ihr ihre vorherige Besitzerin, also seine Oma, aufgetragen hat. Das Problem an der Sache ist, sie kann sich nicht mehr genau daran erinnern, was genau es ist. Und jetzt, ja, lebt sie bei Natsuki, der sie eigentlich verkaufen will, aber das will sie nicht, bis sie weiß, was für Dinge sie noch tun soll. Und es entfaltet sich ein wilder Ritt aus Liebe, Erinnerungen, Trauer und Hoffnung. Weiß ich nicht. Kann man ausgehend von den ersten beiden Folgen noch nicht so ableiten.
Will er den Roboter bumsen?
Also Stand Folge 2 noch nicht.
Okay, immerhin.
Ja. Also ich bin natürlich für diesen Titel, das kann man natürlich auch sagen, ein Experte, weil bearbeite ich diesen Titel bei Crunchyroll und bin deswegen auf aktuellen Stand, der da ist, Folge 2. Ja. Also ich habe eine Folge mehr gesehen als Gabby.
Das Ding ist ein bisschen spät gestartet in der Season. Deshalb, ja, sind gegenwärtig nur 2 Folgen draußen. Also ich muss sagen, es hatte Momente, die haben sich sehr klassisch Visual Novel-mäßig angefühlt und ein paar Momente, die haben sich ein bisschen moderner angefühlt. Also Elemente wollte ich sagen, nicht Momente. Ein paar Elemente, die haben sich ein bisschen moderner angefühlt. In erster Linie die Optik. Also das hat zwar so ganz standard mäßige Visual Novel Charakterdesigns, das siehst du auf den ersten Blick, wenn du die siehst, dann denkst du sofort Visual Novel. Aber die Produktionswerte, die sind ziemlich hoch. Also das war alles sehr flüssig animiert und hat auch ziemlich schicke, detaillierte Hintergründe, die ich sehr atmosphärisch fand. Also ich fand dieses das Ganze spielt ja auf so einer Insel, die anscheinend so eine der wenigen Inseln ist, die es überhaupt noch gibt. Auch so die Frage ist, warum ist die nicht überflutet worden oder so? Warum gibt's die noch? Oder ist das einfach nur das obere von einem Berg oder so? Danach sah es aber nicht aus, weil es ja einen richtigen Hafen und so was gab. Das ist wahrscheinlich noch so ein Rätsel, was wahrscheinlich noch aufgeklärt wird. Auf jeden Fall. Und die Insel ist aber sehr schon wieder ein bisschen von der Natur vereinnahmt, so. Also da ist jetzt keine, da gibt es jetzt irgendwie keine Strukturen, die jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie modernisiert wird oder irgendwie gereinigt wird oder so.
Es ist aber tatsächlich auch ein Stück weit Postapokalypse. Zumindest sind die Gebäude da auf der Insel tatsächlich auch Lost Places. Also da scheint es keine lokale Regierung mehr zu geben oder irgendwie sowas, die das aufrechterhält oder irgendwen, der das verwaltet oder so, sondern die leben da tatsächlich relativ frei und relativ wild. Und das ist tatsächlich auch etwas, das Visual Novels vor allen Dingen in den letzten Jahren so ein bisschen innewohnt, dass die immer so versuchen, so ganz besondere Settings zu haben. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber auch wenn du dir mal so Anime-Adaptionen anguckst, also zum Beispiel Island hatte die Insel, die ja auch in einer, nicht unbedingt Postapokalypse, aber auf jeden Fall auch einer eher besonderen Welt existiert hat und keine ganz normale Insel war.
Atria hat die Insel? Und es scheint so ein neues Ding zu sein, so Inseln, Insel-Settings.
Genau, Grisaia hattest du ja diese weirde Akademie und so weiter. Und also ich habe das Gefühl, zu einer Visual Novel gehört immer so ein bisschen eine tragische Backstory für den Protagonisten, die Kindheitsfreundin und ein besonderes Setting. Und natürlich Tearjerker am Ende. Wahnsinnig viele Tearjerker. Ist immer irgendeiner gestorben. Wild auf jeden Fall.
Also, man muss ja übrigens sagen, ne, Summer Pockets, die nächste Jun Maida Visual Novel Adaption, die für nächstes Jahr angekündigt ist. Das ist
keine Jun Maida Visual Novel.
Der steht da aber drauf als
Gabby, das hatten wir geklärt. Jun Maida hat nur das Originalkonzept beigetragen. Der hat nichts daran, keine Zeile daran geschrieben.
Aber er ist halt ganz oben gelistet als Main-Person. Und damit,
weil die das falsch eingetragen haben auf deiner Seite.
Nee, der ist ja auch auf der Website.
Das kann ich als alter Key-Fanboy hier nicht so stehen lassen.
Ich gehe jetzt auf die Website von dem Anime und wenn Jun Maida da jetzt ganz oben steht, dann
ist das nur aus Marketing-Reasons so.
Ja, und ja, natürlich, natürlich. Autoren, aber dann, dann nenne ich das aus Marketing-Reasons so. Denn ich,
das ist aber voll kacke für die eigentlichen Autoren, die das Ding dann ja tatsächlich geschrieben haben.
Tja, aber ich meine, wenn er die Ideen hatte, dann hat er ja vielleicht auch so ein paar Vorgaben gemacht.
Ja, und aber das ist so, wie Gen Urobuchi bei Aldenor Zero das Konzept geschrieben hat, aber die Story eigentlich von wem ganz anders gestammt hat. Wo es doch, da gab es doch irgendwie eine Reihe an Anime, wo es immer hieß, ja, Urobuchi hat das Originalkonzept geschrieben.
Ja, Jumeida ist literarisch der zweite Credit auf der Website. Auf der offiziellen Website.
Also hat er das alles ganz alleine geschrieben und als Anime animiert.
Genau.
So nämlich. Genau. Nein, auf jeden Fall, Atri hat wirklich so diese klassischen Visual-Novel-Vibes für mich total, weil, ja, es eben dieses malerische Setting hat. Es sind natürlich auch oft sehr schöne Settings, in die du das dich
hast
auch
du übrigens,
so...
Ganz kurz, du hast mich jetzt aber unterbrochen. Summer Pockets scheint auch ein Insel-Setting zu haben, weil auf dem Key-Visual...
Hat es tatsächlich,
ist wieder eine Insel zu sehen und ein Strand.
Ja.
Ja, gut.
Ja, das also ist der dritte Teil des
das jetzt irgendwie Insel so,
Cinematic Universe.
Das ist jetzt irgendwie das Insel Visual Novel Cinematic Universe sind
richtig.
Ist jetzt am Start.
Ja.
Der neue heiße
Scheiß. Nee, aber Alter, auch sowas wie jetzt hier ihr humanoide Roboter und so, das ist ja nun mal auch jetzt ein Story-Konzept, was eher so Chobits gefolgt ist, was ja eigentlich auch eher so aus den späten 2000ern, frühen 2010ern stammt, als das noch richtig ein Thema war. Und ich weiß nicht, ich finde dieser Anime, der fühlt sich unglaublich nostalgisch an. Aber auch deswegen, an einer Sache, die mir letztes Jahr aufgefallen ist, als ich Clannad gerewatcht habe mit meiner Freundin, und zwar Frauenfiguren oder Mädchen in Anime sind heutzutage deutlich realistischer geschrieben an vielen Stellen, meistens zumindest, als damals noch. Weil solche Charaktere damals, wie so, das waren halt oft so Moe-Karikaturen. Ja. Also wenn du dir zum Beispiel mal die weiblichen Charaktere in diesem Anime hier anschaust, so verhält sich kein realer Mensch. Egal, ob jetzt Frau oder Mann oder was auch immer.
Generell die Dialoge, die sind so typisch Visual-Novel-mäßig, fühlen sich sehr konstruiert an vielen Stellen. Nicht genau. Ganz so schlimm wie in vielen anderen Visual-Novels, die wir in der Vergangenheit hatten. Also da ist schon irgendwie, entweder wurde fürs Anime-Drehbuch da schon ein bisschen mehr was geändert oder ist einfach, man hat sich einfach mittlerweile auch bei Visual-Novels angewöhnt, vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr natürliche Dialoge zu schreiben. Aber es fühlt sich immer noch mega unnatürlich an, das ganze Ding.
Ja, und auch wie die Charaktere gezeichnet sind, also auch zum Beispiel, von der Charakterzeichnung her, nicht ja. von den Zeichnungen her, zum Beispiel, wenn du dir die Kindheitsfreundin anguckst, die wirklich einfach nur so ein super unschuldiges Turbo-Knuff ist, in allem, was sie tut und wie sie sich verhält und was sie sagt und so weiter und so fort. Und dann hast du Atri, wo du ja gut noch sagen kannst, okay, die ist halt ein Roboter und so, aber so verhalten sich keine Menschen. Ne? Und wenn du dir zum Beispiel mal Visual Novels von früher anguckst, da war das genauso. Wenn du dir mal anguckst, wie Nagisa in Clannad sich so verhält sich kein echter Mensch. Oder Ayu, oder dass die auch alle immer irgend so Catchphrase hatten, irgendwie Ugu gemacht haben oder so. So verhält sich halt kein realer Mensch. Und dagegen, wenn du dir dann mal weibliche Charaktere aus neueren Anime anguckst, sowas wie Oshinoko, oder so, sind, finde ich, deutlich vielschichtiger und deutlich komplexer und realistischer geschrieben. Traf nicht auf alle Visual Novels zu, also ich habe ja zum Beispiel vor kurzem erst Higurashi gerewatcht und ich finde, die Charaktere da sind immer noch ziemlich gut geschrieben, aber
also sie
ja,
sind, also wie gesagt, gut, bei Higurashi hast du halt auch Charaktere, die auch Charaktere, die sich ein bisschen konstruiert anfühlen, aber die sind halt schon von der Art der Story ja automatisch schon so vielschichtig, dass du halt da, dass das halt sich sehr schnell in eine andere Richtung wendet.
Naja, es kommt drauf an. Also zum Beispiel bei Rena ist ja jemand, der eigentlich auch erstmal ist. Ich würde sagen, Rena ist fast schon sowas wie eine Dekonstruktion dieses Visual-Novel-Klischees, weil ja, nach außen hin ist sie auch so eine Moe-Karikatur. Aber Rena gibt ja an einem Punkt der Story sogar zu, dass das nur eine Fassade ist, die sie halt aufsetzt. Weil es ihr damit besser geht. Und die hat ja durchaus einige Momente im Anime, wo sie sich verhält wie ein ganz reales Mädchen, wie ein ganz realer Mensch und auch entsprechend reflektierte Gedanken von sich gibt und entsprechend reflektierte Dialoge. Und sie macht das ja ganz, also bei ihr wurde das ja ganz bewusst so eingesetzt, wie es eingesetzt wurde. Und nicht einfach nur, um horny Weeps zu catern,
ja.
So wie das ja meistens ist. Von daher.
Das war ja so das Ding, wodurch Higurashi auch einfach so durchgestartet ist, dass es sehr viele Tropes genommen hat aus der damaligen Zeit und die auch später danach noch relevante Tropes im Visual-Novel-Bereich waren und die denen einen komplett anderen Rahmen gegeben hat und dass da die Erwartungen komplett gesprengt hat. Und das hat es ja auch so einzigartig gemacht.
Ja.
Hier jetzt, gut, hier werden keine Erwartungen gesprengt, hier werden die Erwartungen voll erfüllt bis jetzt. Gibt keine Anzeichen dafür, dass das jetzt hier irgendwie einen krassen Twist irgendwie nimmt. Also zumindest in der ersten Folge wirkt das alles sehr, sehr formularisch. Ich komme gerade nur aufs Englische Wort. Formelhaft, schablonenhaft. Das Wort habe ich gesucht. Danke, Dick.cc.
Das bleibt es aber auch tatsächlich. Also glaube ich zumindest. Also ich habe bis jetzt auch nur die zweite Folge gesehen, aber die macht im Grunde genau da weiter, wo die erste aufgehört hat. Die gibt noch ein bisschen mehr Lore-Dump, ein bisschen mehr Kontext. Die erklärt eben zum Beispiel auch solche Dinge wie, warum sind die Gebäude auf der Insel da alle verfallen? Warum ist ausgerechnet diese Insel übrig geblieben? Noch so ein paar Hintergründe zu seiner Oma und ihrer Arbeit und so weiter und so fort. Und ansonsten gibt's cute Slice of Life mit niedlicher Roboter-Loli. Und ich denke mal, das wird auch nach diesem Visual-Novel-Prinzip laufen. Das ist jetzt so 4-5 Folgen relativ locker läuft, dann gibt's irgendeinen dramatischen Twist, dann wird es super dramatisch, am Ende gibt's irgendeinen heftigen Tearjerker, ich vermute mal, jemand stirbt, und das war's dann. Ja.
Ja.
Also ich glaube, das ist hier ein ziemlich mustergültiges Ding, und ich glaube, da hat man dann nichts Wildes von zu erwarten, wobei natürlich der Vorteil ist, mittlerweile sticht es aus der Masse raus, weil du nicht mehr so oft solche Sachen hast.
Ja, total. Also hat sich jetzt für mich auch dadurch wieder einigermaßen frisch angefühlt, sag ich mal, weil ich bin jetzt auch keiner, der dann jetzt in der Zwischenzeit so großartig vielen Visual Novel Titeln gegriffen hat, weil das einfach nicht meine Art Titel ist.
Schrecklich.
Ich verspüre da auch so einen gewissen Retro-Kompf und habe auch so in letzter Zeit gemerkt, dass ich so ein bisschen... dass ich jetzt so langsam so ein bisschen so Nostalgiegefühle entwickle auf 2000er Kram, also generell Japan Kram aus der Zeit. Ich habe halt nicht so super viel Visual Novel Zeug geschaut und auch gar keine Visual Novels gespielt bis auf Sayano Uta. Entsprechend habe ich da jetzt keine, geht meine Nostalgie da nicht sehr weit. Aber vom Feeling her fühlte der sich jetzt für mich ganz nett an. Also, da hatten wir schon deutlich schlimmere Titel, zu denen ich mega hart abgeraged habe, zu einer Zeit, als wir noch häufiger Visual Novel Adaptionen hatten, besonders in der Anfangszeit dieses Podcasts. Der hier war ja zumindest kompetent umgesetzt, trotz dass sich die Dialoge irgendwie alle recht konstruiert angefühlt haben und die Charaktere genauso. War das zumindest eine stabile erste Episode, die jetzt auch bei mir nicht irgendwie krass mein Hass auf Roboter-Anime-Lolis irgendwie krass entfacht hat, wie das in der Vergangenheit mehrfach passiert ist. In dieser Season alleine schon einmal passiert ist, zu Beginn beim ersten Titel, den wir in dieser Season hatten. Ich fand's nett und ziemlich kompetent umgesetzt. Das gibt noch ein paar Pluspunkte bei mir. Kann man sich auf jeden Fall geben. Der ist halt ganz chillig und ich glaube, mehr will er erstmal auch nicht sein, so, zumindest am Anfang. Ich gehe mal davon aus, durch die mega hohe Steam-Bewertung von 98%, wie gesagt, wird wahrscheinlich da noch irgendwie ein relativ netter Twist kommen, der das Ganze vielleicht noch ein bisschen in eine dramatische Richtung schiebt. Aber so fürs erste, macht es erstmal so seinen Job ganz, ganz gut als postapokalyptischer Slice of Life-Titel.
Ja. Ja, wie gesagt, also ich als jemand, der wirklich viele, also ich bezeichne das ja immer als meine Anime-Jugend, weil ich wirklich, einer der ersten Anime, die einen richtig krassen Eindruck bei mir hinterlassen haben, war Clannad. Und ich bin entsprechend auch sehr in die ganzen Key-Sachen reingekommen damals, also Kanon, Angel Beats und so weiter und so fort. Und ich habe dann wirklich sehr viele Visual Novels gelesen und war da total drin und habe das mega geliebt. Und solche Titel führen mich immer so ein bisschen so in diese Zeit zurück, weswegen ich da automatisch schon so ein bisschen Kampf verspüre und super viel Nostalgie, auch wenn natürlich irgendwann die Erkenntnis gekommen ist, dass vieles davon gar nicht mal so wahnsinnig gut geschrieben ist. Und ich glaube auch, dass hier, ich kenne jetzt den konkreten Autor nicht, der das geschrieben hat. Das ist von Frontwing, die ja auch Island und Grisaya no Kajits, glaube ich, auch gemacht haben.
Ich hatte den Autor rausgesucht, das ist Konno Asuta, der ist auch der einzige Szenario-Writer hier, aber der hat keine Anime-Credits und die Visual Novels, die unter dem gecredit waren, die sagten mir alle nichts. Also, ja.
Ja. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht kann's ja was. Ich hoffe einfach nur mal, es wird einfach ein süßer kleiner Anime in einem malerischen Setting mit Herz, wo man so ein kleines bisschen mitfühlen kann, wo man so ein kleines bisschen mitleiden kann, der einen so ein bisschen mit seinem eigentlich doch recht hübschen, ein bisschen melancholischen Setting einlullt und einen sanft wie die Wellen durch diese Geschichte trägt.
Also ich überfliege gerade so ein bisschen die Steam-Reviews. Die meisten Leute schreiben halt so, ja, der ist halt hauptsächlich chillig und hat so ein paar starke emotionale Momente, die dann später dann so reinkommen. Ja. Also da, es scheint wohl so ein bisschen dann doch ein bisschen Richtung Drama zu gehen, was abzusehen ist bei Visual Novels, aber in erster Linie scheint es wohl erstmal ein chilliges Ding zu sein und da macht es seinen Job eigentlich ganz gut.
Jo. Ja. Dann kommen wir zur Bewertung.
Jo.
Würde ich sagen. Auf MRL haben wir eine 7,31 bei 3671 Bewertungen. Stand ist hier der 24.07.2024. Unsere Community gibt eine 6,10 bei 10 Bewertungen. Was gibt Gabby?
Ich schließe mich der Community an. Ich gebe eine 6 von 10. Endo.
Ich gebe eine 7 von 10, die sich tatsächlich nach Folge 2 auch nicht geändert hat. Wie gesagt, Nostalgie-Flash, schönes Setting als Anime, toll umgesetzt, toll inszeniert. Ich bin auch generell ein Fan von Makoto Kato. Ich halte den für einen wirklich tollen Regisseur. Dementsprechend gibt der mir bislang genau das, was ich mir davon erhofft hatte. Mal sehen, was da sonst noch so rumkommt.
Wir kommen zum nächsten Titel und zwar ist das Koiwa Futako de Warikirenai im internationalen Titel Love is Indivisible by Twins, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light-Doppel-Adaption vom Studio Roll 2. Jetzt fragt ihr euch, Gabby, was zur verfickten Scheiß-Dreckshölle ist das Studio Roll 2? Sehr gute Frage, Thomas. Die Antwort lautet, Roll 2 hat hier mit seinem Erstlingswerk an den Start gebracht. Dieses Studio wurde 2017 aus White Fox heraus gegründet. Bislang haben die nur Aushilfsarbeiten gemacht bei anderen Studios, teilweise auch ganzes Full Outsourcing für einzelne Episoden, aber noch keinen einzigen eigenen Titel gehabt. Das ist jetzt quasi deren Debütwerk nach 7 Jahren. Ne? Von daher schauen wir mal, was Roll 2 so abliefern kann. Die Novel läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Nakanishi Motoki, der Regisseur von Summoned to Another World for a Second Time. Das war irgend so ein random Isekai-Anime, der, glaube ich, nicht besonders gut produziert war. Und als Drehbuchautorin haben wir Yokote Michiko, die Autorin von Shirobaku und Train to the End of the World. Von daher könnte im Drehbuch sogar ganz stabil sein, weil die ist eine stabile Drehbuchautorin. Also auch bei ihren Adaptionen. Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Ich möchte meinen Kopf vor einen Stahlpfeiler schlagen. Gabby, worum geht's?
Um Charaktere, die so schlau sind, dass sie ihren Kopf nicht an einen Stahlpfeiler schlagen, sondern sich stattdessen mit schlauen Dingen beschäftigen, wie unglaublich tiefgründige Bücher lesen und über die sich und sie dann referenzieren in ihren Dialogen wie Herr der Ringe. Oder Berserk. Oder Neon Genesis Evangelion. Und noch viele weitere tolle, intelligente Werke der Menschheitsgeschichte. Ja, wir haben hier den Jürgen, die Nadine und die Roswitha. Die lernen sich zu Kindheitszeiten kennen. Weil die beiden Mütter, also die Roswitha und die Nadine, die sind Zwillinge und die haben eine Mutter und der Jürgen hat auch eine Mutter und die beiden Mütter gehen in eine lesbische Beziehung ein, weshalb sie sich dann häufiger sehen. Das mit der lesbischen Beziehung habe ich mir möglicherweise ausgedacht, um diesen Anime irgendwie ins Yuri-Genre rein forcieren zu können, weil das mehr Sinn ergibt, dass die Dialoge so sind, wie sie sind und der Soundtrack. Möglicherweise sind die Mütter aber nicht in einer lesbischen Beziehung. Auf jeden Fall sehen die sich sehr, sehr oft, nachdem sie nebeneinander wohnen und verbringen die ganze Kindheit miteinander. Und Nadine und Roswitha sind sehr, sehr schlau. Sind sehr, sehr schlaue Menschen. Und beschäftigen sich mit tiefgründigen Inhalten wie Tiefgründigkeit und Philosophie. Und Jürgen genauso, der ist auch ein sehr, sehr schlauer Mensch und ist auch sehr tiefgründig. Und alle diese drei Charaktere haben ihr ganzes Leben über die allertiefgründigsten Gedanken, die man haben kann, schon mit 3 Jahren denken sie über den Sinn des Lebens nach und was es heute Abend bei McDonald's gibt, wenn man dahin fährt und wie gescholten die Mitarbeiter bei McDonald's werden, wenn sie einen Cheeseburger fallen lassen und was das mit ihrer Seele macht. Roswitha und Jürgen gehen eines Tages eine Beziehung ein. Das passiert auch alles noch in Folge 1, ne? Dann in der Oberschule, Mittelschule, irgendwie sowas. Und machen die ganze Zeit miteinander rum, philosophieren gemeinsam ein bisschen rum und danach ist wieder vorbei. Dann am Ende der ersten Folge trennen sie sich wieder, weil Roswitha einfach sagt, okay, bin durch. Und jetzt ist möglicherweise Nadine dran, weil die ist nämlich auch scharf auf Jürgen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Anime uns sagen möchte. Wir sind zu dumm dafür, glaube ich. Ja, also wir sind einfach nicht intelligent genug.
Leider nicht. Das ist wirklich sehr schade. Ich bin mir sicher, dieser Anime ist das revolutionärste Werk, das seit in den letzten 3 Jahren aus Japan gekommen ist. Aber wir sind leider einfach nicht dazu in der Lage, mit unserem kleingeistigen Verstand der Komplexität dieses Animes gerecht zu werden.
Das ist wie mit Corona. Haben wir auch nie verstanden, so was da die große Lüge ist und so. Weil da gibt's ja auch so die wenigen Auserwählten, die das verstanden haben. Die jetzt auch in den RKI-Files so den großen Skandal sehen, den wir nicht sehen, weil wir einfach nicht sehen, sondern nur schauen. Und,
richtig. Dem zweiten sieht man besser.
Richtig. Und wir sind einfach nicht intelligent genug.
Strom ist gelb. Ich liebe es.
Kellogg's, come in and find out.
Genau. Ja, also es gibt eine Art von Anime, die mich wirklich absolut auf die Palme bringt, wo ich wirklich richtig wütend werde, wo ich quasi zum Blackie werde und komplett ausraste. Und das sind so Anime, da haben wir auch schon mal drüber geredet im Podcast, mit so, keine Ahnung, depressiven Teenagern, die irgendwie ein bisschen ungewöhnlich sind, weil alle ihre Klassenkameraden als total kleingeistig und oberflächlich und so beschrieben werden und sie sind quasi die einzigen Personen mit einer einigermaßen komplexen Gedankenwelt und werden dann immer so dargestellt, als hätten sie die Grundstrukturen unserer Gesellschaft durchschaut und wären bereits fertig mit dem Leben, weil sie jedes seiner Geheimnisse entschlüsselt hätten und analysieren ganz kühl und sachlich die Welt um sie herum. In einer Welt der Überemotionalisierung und Dummheit sind sie nämlich wie ein Fels in der Brandung der Unintelligenz. Und dann gibt es super ausführliche Dialoge über soziale Beziehungen und wie funktionieren soziale Beziehungen und wie funktioniere ich überhaupt. Aber die werden nicht emotional geführt, ne? Also das ist keine Frage von, hey, ich finde meine Identität und ich bin ein Jugendlicher und ich weiß noch nicht so ganz, was ich vom Leben erwarten kann und so. Also es ist kein Coming of Age, sondern es ist wirklich quasi eine komplett soziopathische, depressive Person entschlüsselt soziale Dynamiken, basic soziale Dynamiken, wo man jetzt auch nicht irgendeine krasse Erkenntnis draus zieht oder so. Und dann werden immer noch so ein paar Referenzen gedroppt, so, oh ja, das erinnert mich an Platons Aufarbeitung des Leib-Seele-Problems oder an die eine Zeile aus David Humes Erkenntnistheorie. Und dann hast du den Anime fertig. Und für mich sind so typische Vertreter dieser Anime einmal Yahari, also Oregairu, den ich da schon überhaupt nicht leiden konnte.
Habe ich auch aus dem Grund dann auch nach 6 Folgen nicht weitergeschaut.
Genau, weil der war zur Hälfte GZSZ und irgendwelches Charaktere starten irgendwelches völlig random aus der Luft gegriffene Drama und zur Hälfte eben komplett prätentiöses Philosophieren. Zum Beispiel auch Rascal Dustin of Dream of Bunny Girl Senpai, wobei das, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, anscheinend nach dem ersten Arc in dem Anime zumindest besser werden soll. Oder auch diese Season Days with My Stepsister. Da kommen wir noch mal zu, wenn wir den im Podcast behandeln, aber der ist da meiner Meinung nach wirklich ganz, 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 ganz schlimm drin. Ja, und hier hast du wieder so ein Ding, ne? Gott. Das muss ich ganz schlimm anhören im Podcast. Nein, jetzt hast du hier wieder so ein Ding. Also es wird hier wieder die ganze Zeit irgendwie rumgeschwafelt und irgendwelche, wie Gabby schon gesagt hat, vollkommen künstlich konstruierten Referenzen gemacht. Also die Dialoge hier, die haben sich noch wesentlich künstlicher angefühlt als in Atri. Also ja, die Dialoge in Atri also sind super natürlich im Vergleich zu dem, was
wenn wir
hier
bekommen haben. Wenn die Visual Novel mit ihren ultra konstruierten Dialogen das natürlich von den beiden ist, dann weißt du, dass du auf der anderen Seite einen Yuri-Anime hast. Aber es ist kein Yuri-Anime. Es ist ein Anime, der gerne ein Yuri-Anime wäre, aber
stimmt.
eigentlich eine Geschichte von heterosexuellen Beziehungen erzählt.
Stimmt, das hatten wir gerade noch gar nicht erwähnt, dass sowas normalerweise eher so Bestandteil von Yuri-Anime ist. Also ob du jetzt Bloom Into You nimmst oder hier, wie heißt der nochmal? Adachi Toshimamura oder so, wo du meistens
Auch der Soundtrack, der hat sich übelst deep angefühlt, einfach noch wie so ein Yuri-Anime.
Ja genau, da ist dann alles irgendwie so ruhig und
die Komponistin inspiriert. Hat noch keine Yuri, doch bei Villainous Level 99, das war glaube ich, der hatte ja...
Der war aber nicht prätentiös.
Aber der war nicht prätentiös, das war einfach ein random Isekai. Bei Akebi-chan hat sie den Soundtrack gemacht, aber der war auch, es war halt auch kein prätentiöser Yuri.
Nee, überhaupt nicht.
Mal wirklich großartig Yuri.
In Akebi sind doch offensichtlich alle ultra lesbisch.
Oh ja, stimmt. Ich glaube, im Manga kommt dann wirklich irgendwie...
Also ich habe den Manga ja tatsächlich... Ja, ein Charakter, der auch schon im Anime vorkommt, ist auf jeden Fall Turbo Gay.
Ja.
Ja.
Was noch rausgestochen ist für mich, waren die Charakterdesigns, die irgendwie super altmodisch und weird aussehen irgendwie. Die sehen super billig aus. Vor allem die Augen, die Darstellung der Augen ist, die Augen sind extrem blurry. So wie in, Endo hat es mit Kanon verglichen, wo wohl irgendwie die Augen alle mit CGI gemacht wurden damals. Ja. War es hier, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber naja gut, also entweder war es was handgezeichnet mit einem fetten Blurfilter drüber oder die Pupillen zumindest waren auch irgendwie computergeneriert. Auf jeden Fall, das sah extrem weird aus und auch super billig, so als ob die Augen SD wären und der Rest wäre irgendwie so HD mit einem chromatischen Aberrationsfilter drüber geheatet. Aber also an sich so, es hatte, also animationstechnisch war es eigentlich voll okay. Sah jetzt nicht irgendwie großartig billig aus oder so, aber die Charakterdesigns, die haben es runtergezogen. So, die waren alle, das war alles On-Model und so weiter, da war jetzt nichts irgendwie kaputt.
Ja, da war aber schon einige sehr unsaubere Bewegungen und so weiter dabei. Und ja, ich fand,
ist mir nichts krass negativ aufgefallen, zumindest.
Also, aber ich finde, es sah nicht kacke aus, aber es sah so aus, als wäre es etwas, was in den nächsten Folgen ein bisschen in sich zusammenkrachen könnte.
Ja, kann meiner natürlich Einschätzung sein. Ne? Kann man bei dem Studio natürlich auch überhaupt nicht einschätzen, weil man halt nicht weiß, wie das Studio funktioniert. Aber bin jetzt nicht begeistert von der insbesondere von den Charakterdesigns. Und ansonsten keine Ahnung.
Ja. Also
das war halt einfach prätentiöser Kack und ging mir in erster Linie ein bisschen auf den Sack mit seinem auch ständigen Referenzen droppen und so. Das war sowieso das Allerschlimmste. So, das ist. Das hat mich ein bisschen erinnert an Shrek. Das ist meine Referenz für heute.
Sehr gut. Ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so dermaßen schlimm, weil ich eben den Vergleich mit Stepsister habe, den ich mir jede Woche geben muss. Und der ist wesentlich schlimmer, was das angeht, als der hier. Weil hier hattest du zumindest nicht das Gefühl, dass die Charaktere so komplette Soziopathen waren. Ne? Also da gab's zwischendurch mal so ein paar Momente, die tatsächlich relativ wie in einem typischen Romance-Anime wirkten, wo dann auch mal ein paar Gefühle und ein bisschen Emotionalität dadurch kamen, die natürlich beim Zuschauer nicht so komplett angekommen ist, weil du ja nun mal keinen Bezug zu diesen Charakteren haben kannst, die du seit 30 Sekunden kennst, und wo du diese ganze Romance-Entwicklung, die sich ja in der ersten Folge schon vollständig in 24 Minuten abspielt, jetzt einfach nicht so nachvollziehen kannst. Aber da war zumindest so ein bisschen was dabei, wo ich mir dachte, ja, das ist ganz cute. So, das kann man cute finden. Ansonsten keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch wirklich nicht, in welche Richtung dieser Anime jetzt gehen soll. Also ich weiß nicht, kämpfen die jetzt irgendwie so ein bisschen um den Typen? Oder wahrscheinlich kämpfen sie nicht, sondern sie debattieren um den Typen und setzen
sich. Ja, wahrscheinlich, weil die eine hat's ja einfach, also die andere Schwester, die hat's ja einfach hingenommen, als sie dann zusammen waren, obwohl sie insgeheim auch in ihn verknallt war und so ein paar Andeutungen gab.
Die andere ist ja auch völlig random beendet, also wahrscheinlich ist es wirklich so ein, dass die
Schwester. Also ich glaube, sie hat's auch beendet aufgrund von Schuldgefühlen gegenüber ihrer Schwester, so das wurde jetzt zumindest angedeutet, so in die Richtung. Und,
ja, genau.
Wahrscheinlich macht die andere das gleiche jetzt dann auch, dann kommen die zusammen und danach beenden die das auch, weil die auch schon Gefühle gegenüber ihrer Schwester hat und am Ende sagen sie einfach, ach komm, wir double-timen den einfach.
Genau. Und wahrscheinlich geht's irgendwie in so eine Richtung oder so. Ich hab da keinen Bock drauf, weil da wahrscheinlich wieder super viel rumgeschwurbelt wird. Aber ansonsten, wenn ihr auf prätentiösen Scheiß steht, wo ihr euch, ich bin 14 und das ist tief fühlen könnt, dann gönnt euch.
Ja. So.
Ich habe fertig.
Ich bin gerade bei MRL drin und das obere Review, was irgendwie nach zwei Folgen geschrieben wurde, scheint KI generiert zu sein. Nice. Das ist nicht mal der Inhalt richtig. Genre, Romance, Comedy, Slice of Life. Also Comedy habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Studio Silverlink ergibt auch total viel Sinn, wenn das nicht von Silverlink ist. Und der Text wirkt auch total KI generiert. Ja, KI einfach überall. Jetzt auch bei MRL User Reviews. Warum auch immer man das macht. Okay, das war's mit vom Thema Ablenken. Wir haben nichts mehr über diesen Anime zu sagen, von daher gehen wir jetzt in die Zahlen. Ja. Auf MRL gibt es eine 6,91 bei 3.504 Bewertungen, stand hier der 24.07.2024. Unsere Community gibt eine 5,17 bei 12 Bewertungen, allerdings haben wir hier dankenswerterweise von Freddy, der für uns immer die Statistiken macht, nochmal eine Medianwertung bekommen. Und zwar ist das eine 4,5, die weicht entsprechend ganz schön ab, weil wir hier zweimal eine 10 von 10 als Trollbewertung drin haben. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das Trollbewertungen sind. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die beiden Personen, die hier gerne mal Trollbewertungen abgeben, die ihre 10 von 10 ernst gemeint haben. Ja, was gibt denn der Endo?
Der Endo gibt eine 3 von 10. Ich fand den nicht komplett scheiße. Ich fand, der war unterhaltsam und hatte ein paar cute Momente. Ist auf jeden Fall nicht der schlimmste prätentiöse Anime dieses Season, aber konnte mich jetzt auch nicht wirklich überzeugen. Gabby?
Ich gebe auch eine 3 von 10. Wir kommen zu einem kleinen Kurzanime. Und zwar ist das Zero Saiji Start Dash Monogatari. Lizenziert von niemandem, gibt noch Fansubs von dem Ding. Eine Web-Novel-Adaption vom Studio Dai Nippon Printing. Jetzt denkt ihr euch, was zum Fick ist Dai Nippon Printing und warum klingt das wie eine Druckerherstellerfirma oder sowas in der Art? Nun, Dai Nippon Printing ist ein Animationsstudio, das seit 1876 existiert. Damit das älteste Anime-Studio der Welt. Allerdings waren die damals kein Anime-Studio, sondern die haben als Druckereiunternehmen gestartet, die an verschiedenen Standorten in Japan Druckereien anbieten. In der Zwischenzeit, heutzutage, hat sich das Unternehmen erweitert und sie sind nun nicht nur ein Druckereiunternehmen, sondern auch ein Elektronikgerätehersteller, ein App-Entwickler, ein Betreiber etlicher Online-Shops für so ziemlich alles, ein Erfrischungsgetränkehersteller, eine Werbeagentur, ein Museumsbetreiber und ein Animationsstudio. Und mit diesem Anime feiern sie jetzt ihr Animationsstudio-Debüt.
Based.
Ich hab keine Ahnung, das ist die kurioseste, absurdeste Scheiße, die ich jemals hier in diesem Podcast irgendwie erzählt habe. Am wildesten finde ich eigentlich das Erfrischungsgetränkehersteller. Also das passt da so wenig rein, aber irgendwie so sehr. Aber ja, 1876, Leute. Ältestes Animationsstudio der Welt, das jetzt seinen ersten Anime hat. Ja, die Webnovel läuft seit 2019 auf Shōsetsugani Naro. Seit 2020 auch als Manga erhältlich. Ich kann euch keinen Staff nennen, weil das Ding keinen Staff gelistet hat irgendwo. Nicht mal in den Credits von der Anime-Folge. Und es ist auch, also ich habe da vorher mal kurz durchgeklickt, um irgendwie einschätzen zu können, ob ich das hier wirklich als Anime durchgehen lasse. Wir haben Inferno Cop als Anime durchgehen lassen, von daher muss ich das hier auch als Anime durchgehen lassen, weil es hat irgendwie Animationen, aber es hat nicht viele Animationen. Dazu erzählen wir euch nachher gleich mehr. Es ist, ja, weirdes Ding. Wir gucken aber erstmal rein. Auf geht's.
Yo!
Herzlich willkommen zum Nana One Anime Podcast. Ende, worum geht's?
Es geht darum, dass zwei Personen, Gabby und Endo, sich die erste Folge von jedem neuen Anime der aktuellen Summer Season 2024 anschauen und daraufhin ihre Bewertung dazu geben. Manchmal analytisch, manchmal lustig, manchmal ernst und hin und wieder fliegen hier sogar mal so richtig die Fetzen. Dieser Podcast hilft euch dabei rauszufinden, welche Anime der aktuellen Season sich zum Reinschauen lohnen und welche ihr lieber übersehen könnt. Gerade etwas, das in den aktuellen vollgestopften Seasons wirklich eine gute Orientierung bietet. Also schaltet ein, hier beim Nana One Anime Podcast. Dort schauen wir uns Anime an, wie zum Beispiel Null Saiji Start Dash Monogatari.
Worum geht es denn da?
Highlights. das ist einer der Highlight-Titel dieser Season, oh. Gabi, deswegen ist das gut, dass du nachfragst. Da geht es nämlich um Lilia. Die ist die Tochter eines Markgrafen oder einer Markgräfin und eines Ritterkommandanten und damit ein ziemlich hohes Tier in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Aber jetzt kommt der Twist. Sie ist eigentlich eine Otaku-Gamerin aus dem modernen Japan, die dort wiedergeboren wurde. Und das ist der zweite Twist. In dieser Welt existieren Kräfte, die an die Superpowers aus Videospielen erinnern. Und sie nutzt nun ihr ganzes Wissen, das sie als Gamerin angesammelt hat, um es in dieser Welt mal so richtig krachen zu lassen.
Nani.
Wie fandest du's? Würdest du dich anschließen, dass das der lange gesuchte Hype-Titel dieser Season ist?
Ich habe auf jeden Fall schon beide Folgen bei Sakura Borura hochgeladen, die wir gerade geschaut haben, die übrigens 3 Minuten lang sind. Großes Highlight der Season auf jeden Fall. Auch animationstechnisch wirklich ein Meisterwerk. Also Dai Nippon Printing wird, glaube ich, eines der ganz großen Animationsstudios. Ich freue mich schon drauf auf weitere Titel von denen. Ich habe im Vorfeld geguckt, als ich da reingeklickt hatte, habe ich gedacht, okay, sind das einfach nur kolorierte Manga-Panel, die sie dann irgendwie bewegt haben, weil dann würde ich es wirklich nicht als Anime durchgehen lassen. Und habe mir dann mal im Internet, ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, irgendwie in den Manga reinzulesen, aber ich habe mir ein paar Screenshots von irgendwelchen Seiten von dem Manga habe ich gefunden im Internet. Und der ist anders gezeichnet. Das ist halt ihr alles sehr basic gewesen, so von den Zeichnungen, teilweise sogar sehr unsauber und so ein bisschen so ein Chibi-Look. Und der eigentliche Manga, was ich da gefunden habe, das sah nicht danach aus. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass das originale Zeichnungen nur für den Anime waren und nicht irgendwie einfach nur kolorierte Manga-Panels oder so, die dann gevoiced und ein bisschen bewegt wurden. Um es nochmal zu erklären, wir haben hier wirklich Standbilder im Prinzip, bei denen sich ganz wenig bewegt, so mal ein Arm oder so, der so getweent wird, ist auch alles Flash animiert, so mal irgendwie keine Ahnung, irgendwie irgendwas, was in der Luft schwebt und sich dann so langsam hoch und runter bewegt oder so, also ganz, ganz wenig Animation, so Inferno-Cop-mäßig halt. IMDb hat den, glaube ich, nicht drinne. Also bei denen ist das schon mal nicht Anime genug, die haben aber auch Inferno Cop nicht drin, die ganzen anderen Datenbanken haben ihn drin. Ansonsten ist es halt eine generische Isekai-Story, von der man nicht so viel zu sehen bekommt, weil die Folgen ja bloß 3 Minuten lang sind. Es ist einfach so, als ob wir jetzt so die, nach 2 Folgen haben wir jetzt so die Plot-Beschreibung gehabt, im Prinzip.
Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt, also es hat sich für mich mehr ein bisschen angefühlt wie so PVs für die Webnovel, ehrlich gesagt. Die so ein bisschen kleine Einblicke in die Story und in das Setting geben und die quasi so ein kleines bisschen dich einführen, was es da bei der Webnovel so zu erwarten gibt. Offensichtlich nicht sonderlich viel, weil der Inhalt ist genau der gleiche Inhalt, den wir wirklich schon 6 Milliarden Mal gesehen haben, ohne jegliche Innovation. Insofern bin ich jetzt nicht sonderlich intrigiert, da mal in die Webnovel hineinzuschauen. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es die überhaupt auf Englisch gibt, ehrlich gesagt. Aber nee, wenn ich Japanisch könnte, würde ich da nicht reinschauen.
Gibt nichts davon auf Englisch.
Gut, dann hat sich das ohnehin erübrigt. Aber ja, viel mehr ist das halt nicht. Ne? Weil ich meine, die Folgen sind halt auch wirklich unglaublich kurz. Gehen nur wenige Minuten, 2 bis 3 Minuten. Und da kannst du halt auch nicht viel erzählen. Und ich glaube, die Novel selber wirkt schon so, als hätte sie nicht sonderlich viel Sinngehalt. Also als wäre das mehr so eine lockere, ne, sie lebt halt da und angelt sich einen heißen Typen oder so, Geschichte und PVs oder genau, und die Dinger hier sind nochmal eine mehr runtergedampfte Version davon und da bleibt halt nichts übrig, was sich irgendwie anzuschauen lohnt. Mal ganz davon ab, dass, wie du schon gesagt hast, kaum Animation vorhanden ist. Eben wie in diesen PV-Trailern, die manchmal zu Manga oder Light Novels oder so.
Ja, ist wirklich, also wenn ihr die Dinger schon mal gesehen habt, wo so minimale Bewegung drin ist, das ist genau so ein Ding. Also nur, dass man sich dazu entschieden hat, daraus irgendwie eine ganze Folge zu machen. Vielleicht ist Dai Nippon Printing auch so dieses Animationsstudio, wenn man es so nennen möchte, dass diese PVs auch für diverse Titel manchmal produziert. So. Also, oder eines dieser Studios. Könnte ich mir vorstellen, dass die sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Könnte man jetzt nachrecherchieren, aber mich hat alles um Dai Nippon Printing herum bereits so stark verwirrt, dass ich jetzt da nicht noch weiter dieses Rabbit Hole reinsteigen wollte, weil das würde wahrscheinlich mehrere Stunden dauern.
So ist das. Was aber nicht mehrere Stunden dauert, ist unsere Aufnahme, denn ich denke mal, hier ist alles zu gesagt, was man dazu sagen kann, ja. Außer du hast jetzt noch tiefe Erkenntnisse, die du mit uns teilen willst. Das hast du nicht, deswegen teile ich was mit dir, und zwar die Bewertungen. Auf MRL hat der Anime eine 5,06 bei 414 Bewertungen, stand es hier der 24.07.2024. Unsere Community gibt eine glatte 3,0 bei 8 Bewertungen.
Wenn ihr euch das denkt, und boah, das ist aber ziemlich wenig Bewertungen, gibt mal hier mehr, dann kommt mal vorbei und macht den Unterschied. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr findet unser Season-Stream statt. Dann nehmen wir den Podcast hier auf, ihr könnt live dabei sein, mit eurer Bewertung abgeben. nanaone.net. Kommt mal vorbei beim Stream und reactet mit uns gemeinsam auf die Anime-Episoden. Und bekommt einen Headstart zum Podcast. Dann könnt ihr den nämlich hören, während er produziert wird.
Uhu. Ich liebe es, Head zu bekommen.
Und Sonntag ab 20 Uhr findet auch außerdem jede Woche unser Retro-Stream statt. Da gibt's geilen Shit aus den 90ern. Also kommt auch mal da vorbei.
Den liebe ich auch.
Oh ja, ich auch.
Ja, dann alles wunderbar.
Und
dann
ich gebe... Eine, ich weiß nicht, das war für mich halt wirklich einfach nichts. Ich gebe eine 1 von 10. Endo.
Ja, ich gebe auch eine 1 von 10, aber die heißt jetzt nicht, dass ich es scheiße finde, sondern dass ich es als, ich finde es als Anime, wo man sich abends hinsetzt und sagt, hey, ich gucke jetzt einen Anime, und dann macht man sich den auf seinem großen Fernseher an. Als den gebe ich eine 1 von 10 und finde es scheiße. Ich denke mal, als PV für die Novel ist es nett oder so. Keine Ahnung.
Also wenn man Bock hat, irgendwie 12 Trailer zu schauen am Stück oder so, dann kann man die Serie mal bingen. Aber
kann man sich die halbe Stunde mal nehmen.
Ja.
Nicht mal halbe Stunde.
Okay, wir kommen zum vierten Anime, und zwar ist das Gigi Harem, im internationalen Titel Pseudo-Harem, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption vom Studio Nomad. Die hatten wir zuletzt 2023 mit Alice Gear Aegis Expansion und 2021 mit Koi Kimo. Der Manga lief von 2018 bis 2021 in 6 Bänden, also ist abgeschlossen, das Ding. Als Regisseur haben wir Kikuchi Toshihiro, der Regisseur von Bungo Stray Dogs 1. Das ist ein Chibi-Spin-Off von Bungo Stray Dogs, das 2021 rausgekommen ist. Ja, yep, krasser Track-Record, ich weiß. Auf geht's.
So, Gabby. Ich soll jetzt für unsere nächsten Anime die Storybeschreibung machen, aber du weißt ja ganz genau, ich will dir gefallen, wir werden bei der Konichi ein Hotel miteinander teilen, und ich sag mal, wenn zwei Jungs ein Hotelzimmer miteinander teilen, dann muss da auch was abgehen, und um dich schon mal ein bisschen in Stimmung zu bringen, will ich mich so ein bisschen auf deine Präferenzen vorbereiten. Also wie hättest du die Storybeschreibung heute gerne? Welchen Endo möchtest du hören?
Ich glaube, ich hätte heute gerne den Endo, der in einer Tankstelle arbeitet und der vor einer Woche von seiner Frau verlassen wurde. Mit der Frau hat er 4 Kinder und ein Adoptivkind, aber hatte. Und die Frau hat jetzt gerichtlich erwirken lassen, dass er seine Kinder nie wieder sehen darf. Und dass er auch Abstand zu halten hat von mindestens 50 Metern um die Kinder herum. Und gleichzeitig hat er wenige Tage später seinen Porsche geschrottet an einem Baum, und jetzt kann er sich keinen neuen leisten, deshalb arbeitet er jetzt in der Tankstelle, und er hat außerdem 3 Warzen der linken Pobacke. Nee, an der rechten.
Alles klar. Okay, gut, dann finde ich mal einmal so ein bisschen in die Rolle rein.
Ja, was ist denn das für ein Scheiß hier, Anime? Das hat's damals nicht gegeben. Aber jetzt, wo die Grünen an der Macht sind, drehen die alle durch hier. 46,37 kostet ein Sprit. Das war früher auch mal weniger gewesen, ne? Aber das ist ja hier so mit die ganzen Ausländern.
Gabby, worum geht's?
Es geht um die Renate. Ich sollte mir die Namen vielleicht vorher durchlesen und nicht erst, wenn ich das gerade den Satz starte zu sprechen, die AniDB-Charakterliste öffnen. Es geht um die Renate. Renate ist neu an ihrer Schule und möchte dem Theaterclub beitreten. Dort trifft sie auf Erik. Erik ist Mitglied des Theaterclubs und veräppelt sie am Anfang so ein bisschen und sagt so, ich bin der Einzige im Theaterclub, willst du trotzdem dabei sein? Und sie sagt, jo, Digga, klar, Mann, da können wir, haben wir den Clubraum für uns und können bumsen. Und ja, stellt sich heraus, sie sind nicht die einzigen im Club, denn es gibt noch mehrere 47-jährige Männer und Frauen, die sehr oft sitzen geblieben sind und ebenfalls Teil des Theaterclubs sind. Das spielt aber auch überhaupt keine Rolle, weil die beiden, Erik und Renate, die hängen ab sofort gemeinsam überall ab in der Schule, weil Renate hat sich instant in Erik verliebt und ist aber so schauspielbegeistert und so schauspieltalentiert, dass sie das so ein bisschen überspielt. Und Erik hat ihr eröffnet ihr eines Tages, dass er gerne einen Harem hätte. Und das nutzt Renate aus, um Erik näher zu kommen, denn sie sagt jetzt so, hör, ich bin einfach dein Harem. Ich alleine, indem ich einfach alle Rollen spiele, die es so in generischen Anime gibt. Und sie macht jetzt für ihn die Zundere und das niedliche Moe-Mädchen und die coole, den coolen Tomboy und diverse andere Charaktere. Und so kommen die beiden sich näher. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Weil es ja ein Romance-Anime.
Weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es bis jetzt nur eine Aneinanderreihung von Einzelsituationen gewesen. Also quasi so ein bisschen wie letzte Woche bei Senpai Yasuo no Tokonoko, wo wir ja auch gesagt haben, da ist irgendwie nicht so wirklich Romance Progression oder sonst irgendwas drin, sondern einfach nur kleine Kurzgeschichten, die auch häufig auf dieselbe Pointe hinauslaufen. Und so ein bisschen ist das halt auch hier. Ich fand's cringe, du fand's ein bisschen cute, oder?
Ja, also der Hauptcharakter, der ist halt, boah, weiß ich nicht, das ist halt, glaube ich, so einer, da musst du schon echt viel Nerven haben und den über längeren Zeitraum aushalten zu können, weil er halt so ein abgedrehter Jugendlicher ist, der halt einfach nur horny ist und irgendwie, ja, so, ja, jetzt mach mal die Rolle und so weiter. Das, ja. Er geht einem so ein bisschen auf den Sack. Das Mädel ist cute, so, ich finde auch die Prämisse ganz cute, da könnte man eigentlich eine ziemlich stabile Romance-Geschichte draus machen. Ja, wenn man die natürlich progressen lässt, was man hier nicht gemacht hat.
Vielleicht auch so ein bisschen das Konzept ein bisschen natürlicher einbauen, weil ich kann dir grundsätzlich zustimmen. Ich habe auch genau das gleiche Problem damit, dass es letztendlich, also die Prämisse ist eigentlich ganz niedlich, dass du so eine Schauspielerin hast, die vielleicht ein bisschen zu schüchtern dafür ist, ihre wahren Gefühle mit ihrer wahren Persönlichkeit auszudrücken und deswegen in diese Rollen schlüpft so ein bisschen.
So Schauspiel-Cosplayen irgendwie so.
Genau,
so
passt genau, ein bisschen, damit quasi auch so ein bisschen ja, dann auch ihr Schauspiel übt natürlich und so. Und wenn das jetzt so eine Geschichte wäre über einen Typen und seine Schauspielfreundin, die mit ihm, indem sie das macht, so ein bisschen Schauspielen übt und so, dann könnte das ganz niedlich und wholesome werden, wenn der Hauptcharakter eben kein perverser, junger Typ, der dauerhorny ist, so wie lieber du, lieber Zuschauer, wäre und das Mädchen im Grunde nur seine, ja, wie soll man sagen, wie sagt man auf Deutsch, keine Ahnung, halt sich komplett danach richtet,
seine Fickschnitte ist.
Ich habe jetzt versucht, das Niveau des Podcasts, weil es heute sowieso schon mehrfach komplett entgleist ist, wieder ein kleines bisschen anzuheben. Und auf solche
Wörter. Das nennst du entgleist? Das ist entgleist. Nee, ist okay.
Und jetzt werde ich euch verfassungsfeindliche Inhalte präsentieren. Du weißt nicht, was entgleist ist, mein lieber Freund, bevor ich dir nicht meine Meinung zu den RKI-Dokumenten gesagt habe. Naja, nee, auf jeden Fall ist die halt so ein bisschen so, ja, sein kleines Püppchen, was im Grunde einfach nur das macht, was er gerade geil findet. Und er sagt dann, oh, ist das geil, und jetzt machen wir das. Und sie sagt, ja, natürlich mache ich das jetzt.
Und es ist halt auch offensichtlich so von seiner Seite aus, sind da keine romantischen Gefühle irgendwie so erkennbar. So.
Genau, also das ist jetzt nicht das, mehr, so außer sie ist halt ein hottes Mädchen in seinem Alter,
genau,
und
genau. Will
sie wahrscheinlich bumsen.
Genau, genau. Darauf läuft es hinaus von seiner Seite aus irgendwie so. Er will einfach seine ganzen Anime-Fetische so projiziert er in sie rein und sie macht da halt mit, weil sie halt auf ihn steht.
Und genau, sie und verliebt sich auch so völlig instant ohne
instant.
Grund in ihn.
Also du hast
es
auch ist keine,
so reines Wishful-Filmen. So, er muss keinen Finger tun, er muss nicht irgendwie ein toller Mensch sein oder um sie kämpfen oder sie beeindrucken mit irgendwas, sondern instant, sie sieht ihn und läuft aus. Also wirklich instant. Und ist dann wirklich nur noch sein kleines Fetischpüppchen, was seine Fetische einnimmt. Und wir haben einen anderen Anime diese Season, wo ich das Konzept auch problematisch finde. Hier 2,5 Dimensional Seduction. Da reden wir dann auch noch mal drüber, wenn es dann eben dazu kommt. Aber hier sehe ich es ähnlich, nur dass ich hier noch weniger Probleme damit habe, weil bei 2,5 Dimensional Seduction habe ich ein Problem, dass es eben Cosplay darstellt. Was genau dieses Problem damit ist, das werdet ihr dann erfahren.
Ich hätte mir hier, glaube ich, gewünscht, dass es so ein natürlichen Progress in der ersten Folge gegeben hätte und nicht so eine Clipsammlung, die erste Folge so eine Clipsammlung gewesen wäre, das hätte man trotzdem so clipsammlungsmäßig aufbauen können, dass es halt einfach so eine, dass es einfach so ein bisschen durchrusht bis zu dem Moment, wo sich zumindest einer von beiden in den anderen verliebt und es nicht instant passiert. Und dass man vielleicht so die letzten 10 Minuten geht es dann so in die tatsächliche Prämisse rein. Davor wird schon so ein bisschen auf das Schauspiel und so eingegangen und dass wir danach eben so diese ersten Momente haben, wo sie dann so die ersten Charaktere so ausspielt. So haben wir es jetzt halt so gehabt, dass sie jetzt immer und immer wieder dieselben Charaktere schon in der ersten Folge ausgespielt hat. Und ja, das halt alles total zusammenhangslos war und sich eigentlich angefühlt hat wie so eine Aneinanderreihung von 5 Minuten Kurzanime oder so.
Ja, und vor allen Dingen hat das einzige Fundament, auf dem es irgendwie gestanden hat, wirklich dieser eine Witz gewesen, dass sie halt so perfekt in diese ganzen Rollen schlüpfen kann und das natürlich von der Sprecherin auch wirklich sehr hochwertig gemacht wird.
Ja. Weil also in den Momenten war es dann halt teilweise ganz unterhaltsam und cute und auch ein bisschen witzig manchmal. Der Dude hat es dann immer wieder so ein bisschen hat einen dann so ein bisschen rausgerissen aus dem Ort, das ist ja doch ein bisschen wholesome und cute.
Es gibt halt keine interessanten Charaktere, weil die Charaktere, wie gesagt, sie ist einfach nur ein Fetischpüppchen, was irgendwie zum Wish-Fulfillment da ist. Er ist einfach nur ein horny Dude, so wie du, lieber 14-jähriger Zuschauer. Und die Beziehung zwischen den beiden ist 100% artifiziell und fühlt sich überhaupt nicht süß oder natürlich oder
romantisch
oder sonst was an.
Ich würde sagen, sie könnte als Charakter funktionieren, wenn so ein bisschen Build-up da gewesen wäre. So, weil
Wenn sie halt auch ein bisschen Persönlichkeit hätte und nicht nur dazu da
wäre, irgendwie. Also die scheint ja durch die Persönlichkeit, weil du hast immer so die Momente, wo sie dann tatsächlich was von sich aus sagt, was auch irgendwie was Persönliches ist, wo so ihre tatsächlichen Gefühle irgendwie so durchkommen, was ja sowieso die ganze Zeit
ja,
so
aber
das
die Gefühle
ist. Ja,
die sind
ist ja die
halt
Prämisse, dass sie die Gefühle schauspielert, aber manchmal kommt so die echte durch und er denkt dann, sie schauspielert gerade und so. Und also da ist zumindest so ein bisschen Charakter da. So ein Minimum einfach. Einfach was da sein sollte. Aber es ist halt einfach sehr ungelenk eingebettet in eine Clipsammlung.
Ja, ich weiß nicht. Also, ja, nee, hat für mich gar nicht funktioniert, inhaltlich, ehrlich gesagt. Also, da kenne ich zig Comedy-Anime, die auch einen spezifischen Aufhänger haben, die deutlich besser funktionieren. Zusätzlich kam da noch dazu, dass das Ding hier optisch überhaupt nichts konnte. Also wirklich nur häufig eine Aneinanderreihung von Standbildern waren. Wenn mal Animation
war, dann
war sie ganz schick. Tatsächlich, ja, und es war auch On-Model, also es war kein Unfall, aber es war eben auch in keiner Form irgendwie beeindruckend. Sie haben auch wieder diesen Pseudo-Bilderbuch-Stil für die Hintergründe gewählt, den man häufig nimmt, um zu kaschieren, dass man keine detaillierten Hintergründe zeichnet.
Was ich aber in Ordnung finde ich, mag ich mehr als so Billo-Computer am Computer zusammengeranzte Dreckshintergründe, die einfach nur billig aussehen, dann lieber so.
Ja,
das
aber
ist halt so.
Ja, lieber so, aber ich feiere es trotzdem nicht.
Ja, es ist halt eine sparsame Produktion, aber ich finde, sie spart an sinnvollen Stellen, dass das Ganze trotzdem irgendwie rund wirkt. Nicht irgendwie krass produziert, aber es wirkte einfach rund. Ich mochte auch die Charakterdesigns, die fand ich, also zumindest von ihr, weil ich glaube, also die Dudes sahen alle merkwürdig aus. Besonders so dann die Kollegen aus dem Theaterclub, die irgendwie teilweise, wie gesagt, aussehen wie 47-Jährige oder so. Aber ihr Charakterdesign funktioniert ganz gut.
Ja, es geht. Das hat mir persönlich gar nicht gefallen, aber das ist halt absolut individuelle Präferenz.
Jo.
Ja. Wollen wir zu den Zahlen kommen?
Jo.
Dann auf.
Auf ML haben wir eine 7,55 bei 11.446 Bewertungen. Stand hier der 24.07.2024. Uns Community gibt eine 4,45 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ja, also ehrlich gesagt, das Ding konnte für mich überhaupt nichts. Also wie gesagt, die Charaktere waren alle komplett merkwürdig. Es vermittelt halt auch wieder dieses ganz weirde Wish-Fulfillment-Frauenbild, was man irgendwie in letzter Zeit häufiger hat, wo das Mädel wirklich nur dafür da ist, irgendwie dem Typen seine Fetische zu erfüllen oder sonst irgendwas. Und da ist nichts, was irgendwie eine einvernehmliche Beziehung auf Augenhöhe ist, die in irgendeiner Form Romantik oder tatsächliche Zuneigung oder so umfasst, die über, ey, ich will die Bumsen hinausgeht. Deswegen, ich gebe eine 2 von 10. Für mich konnte das gar nichts. Also, ich hatte da keinen Spaß mit. Gabby.
Ja, also, ich fand ihn an vielen Stellen ganz cute und irgendwie so als nette Nebenbei-Unterhaltung kann der funktionieren. Aber hat sehr, sehr viel Potenzial verschwendet. Ich gebe eine 5 von 10, wenn auch eine sehr knappe. Heute merkt ihr übrigens, heute sind unsere Rollen umgedreht, wir Schauspielern hier ja auch. Ne? Heute ist Endo der linke Woki, der sich über alles beschwert. Und ich bin so der neutrale Punkt, so der so sagt, so ja, kann man sich alles so ein bisschen angeben. Nee, bei Neich wäre ja dann trotzdem alles eine 1 von 10, aber ja. Genau, das sind heute unsere Rollen. Gut, willkommen zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das etwas mit einem langen Titel, den ich mir noch nicht durchgelesen habe. Von daher versuche ich den zu freestylen. Isekai Yuri Kiko Kosodate Shinagara Bokensha Shimasu. Im internationalen Titel Journey Through Another World, Raising Kids While Adventuring. Lesen Sie von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Das Ganze bekommt auch einen Simuldub. Ich habe keine Ahnung, ob der schon gestartet ist. Guckt selber nach. Eine Light Novel Adaption von den beiden Studios EMT Squared und Bros Bird. EMT Squared hatten wir letzte Season mit Train to the End of the World und im Winter dieses Jahr mit Fluffy Paradise. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Gabby, was für Drecks abgefotzten Fickhölle ist das Studio Bros Bird? Ja, sehr gute Frage, das erkläre ich euch natürlich. Wir haben hier wieder ein neues Studio, das hier ein Debüt feiert und bislang ausschließlich Aushilfsarbeiten gemacht hat. Rose Bird existiert tatsächlich schon seit 2013, seit 11 Jahren, sind aus TMS Entertainment heraus entstanden, aber ja, bislang noch nicht mit eigenen Projekten aufgetreten. Hier jetzt auch nicht direkt, ist ja auch eine Co-Produktion, aber ist schon mal einen Schritt weiter. Die Novel läuft seit 2016, also auch schon eine ganze Weile. Als Regisseur haben wir Nigorikawa Atsushi, der Regisseur von Beast Tamer und A Destructive God Sits Next to Me. Als Charakterdesigner haben wir Nakano Yuki, der Charakterdesigner von Kuma 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 Bear und I'm Quitting Heroin. Auf wie geht's sie?
Jawolli. Ach scheiße, ich muss. Ja!
Hi, ich bin Ash Ketchup und ich bin Pokémon-Trainer. Ich habe gerade hier mein erstes Pokémon eingesammelt. Das ist ein Endo.
Hi.
Hi. Endo, mach mal irgendeine Attacke. Ich kenne deine Attacken nicht. Find's selber raus.
Okay.
Cool.
Ja, ich hab's gemacht, ja, genau.
Ja. Das war's. Nice,
das war
nice.
Jetzt meine Attacke.
Stabil. Endo,
Ja.
Führe Storybeschreibung aus.
Muss ich wirklich?
Ja, Digga, mach mal nicht auf Minusaktion jetzt.
Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt.
Boah, Digga, oh Mann, ey, gar keinen Bock, ey.
Na gut. Ich versuch's mal.
Ja, Mann.
Ja. Kayano Takumi ist ein ganz normaler Japaner, der ein ganz normales Japanerleben führt, bis er schließlich eines Tages stirbt. Und zwar viel zu jung. Er sollte nämlich eigentlich noch gar nicht sterben. Aber der Gott hat mal wieder nicht so genau aufgepasst, so wie wir manchmal beim Anime schauen, und hat ihn einfach aus Versehen umgebracht. Das tut ihm natürlich wahnsinnig leid, weil man bringt ja nicht einfach so Leute um. Und deswegen gewährt er Kayano ein zweites Leben in einer wunderbaren, aufregenden, bunten Fantasy-Welt. Aber wie der alte Tollpatsch-Gott es so will, wirft er Kayano nicht in eine tolle Welt, in der ein großer Harem aus süßen Elfenmädchen oder was auch immer auf ihn wartet, sondern in einen brandgefährlichen Wald, in dem er allerdings schnell zwei Kindern begegnet. Und diese Kinder sind keine gewöhnlichen Kinder, sondern haben besondere Fähigkeiten und sind ganz besonders stark und können super krass Monster raiden und alles machen, was man in einer Fantasy-Welt so machen sollte. Und außerdem sind sie Waisenkinder. Er kann ihre Eltern nirgendwo finden und deswegen entscheidet er sich dafür, die beiden bei sich aufzunehmen. Ja, und bald tritt er auch schon einer Gilde bei, wird offiziell ein Abenteurer und lebt nun ein wildes Leben als Single-Adoptiv-Daddy in einer anderen Welt.
Das war zuckersüß und herzallerliebst.
Ja, da waren Kinder und die haben krasse Sachen gemacht und waren dabei aber unschuldig und süß, wie Kinder nun mal so sind.
Und Pokémans.
Ja.
Ja,
ja.
Also ja, er sammelt zwei Pokémans ein, was eigentlich zwei menschliche Kinder sind, und die setzt er dann im Kampf ein, so wie Pokémans, und die greifen ja auch automatisch an, Wenn
also irgendwie das fasst es halt wirklich zusammen, so ein bisschen den Inhalt der Episode. Dann
die kloppen auch auf alles drauf irgendwie. Was, er wird angegriffen von irgendwie, er wird von einem Menschen angegriffen irgendwie so, wenn auch nur verbal erstmal. Die kloppen einfach auf den Menschen drauf. Das sind einfach aggressive Psychopathen, diese beiden Kinder. Und wenn die erwachsen sind, aber wahrscheinlich. Die sind doch so, wenn die erwachsen sind, dann so, das sind dann solche Assis, die dann so, wenn du guckst die einmal so ein bisschen irgendwie nur mit so für eine Zehntelsekunde, guckst du in deren Richtung, dann kommen sie zu dir an und sagen, ey Digga, hast du mich gerade dumm angeguckt, Digga? Ey, was hast du für ein Problem, Digga? Und hauen dir dann schon auf die Fresse drauf und dann hast du keinen
Sinn. Und dann Zähne hinterher mehr. Sagen sie, sei froh, dass du nicht tot bist, Kachba!
Sei froh, dass ich dich nicht. Ich bin froh, ich bin Gott dankbar, dass ich dich nicht umgebracht habe, weil ich mich kontrolliere. Aber ist es so schwer, sich zu kontrollieren? Darum laufe ich von mir selber weg.
Aber wenn sie Kinder sind, sind sie dabei doch süß. Deswegen ist das in Ordnung. Ja, also dieser Anime.
Dieser Anime läuft vor sich selber weg.
Genau. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal an bei der feinsten Maho-Films-Optik, die er hat. Obwohl es kein Maho-Films-Anime ist, aber er hat diese super weirden, undetaillierten, auch farblich unglaublich hässlichen Charakterdesigns, finde ich.
Ja,
also ich
ja, diese aber Kombo es ist
mit
so
goldenen Augen und blauen Haaren bei den Kindern
super so hässlich. Komplettes Design-Desaster. Aber er ist so ein Mühe über Maho-Film-Produktionswerten. Da ist so ein bisschen mehr Shading drin. Das fühlt sich nicht ganz so billig an. Die Photography, also die Bildkomposition, die fühlt sich ein bisschen moderner an und nicht so wie irgendwas aus der Anfangszeit der Digitalproduktion. Also das ist schon so in allem so ein Ticken über Maho-Film.
Aber auch wirklich
nur ein Ticken. So das Basicste, was irgendwie so geht. So EMT Squared, letzte Season by Train to the End of the World, so komplett abgeliefert, auch wenn das auch produktionstechnisch zwischendrin wieder eingebrochen ist und so weiter, aber darüber rede ich dann, wenn ich die Serie mal abgeschlossen habe demnächst. Kompletter Gegensatz, so was die Produktionswerte betrifft. Und das schon, also besonders wenn man Folge 1 vergleicht. Ich will gar nicht wissen, wie das dem Titel dann später geht, wenn ich weiß, was Titeln, die diese Produktionswerte haben, wie es denen dann später geht, bei EMT Squared, wie bei Kuma 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 Bär. Wobei es ist ja nicht nur EMT Squared, es ist ja auch Bros Bird. Und Bros Bird wird vielleicht liefern.
Mal sehen.
Nee, nicht mal sehen, ich werde mir das definitiv nicht ansehen, kannst vergessen,
doch,
Digga.
Doch, wir gucken uns den komplett an.
Nein!
Wo es dann weitergeht, ist natürlich der Inhalt. Ja, und es ist halt wirklich, es versucht niedlich und wholesome zu sein und so eine, also ich weiß schon, was es machen will. Es will so eine wholesome, hey, der Typ adoptiert jetzt die beiden Kinder, die keine Eltern haben und kümmert sich um die und zieht die so ein bisschen auf und macht währenddessen Abenteuergeschichten und so. Und wenn du mir die Prämisse erzählt hättest, so wie ich sie gerade erzählt hätte, habe, dann hätte ich das vielleicht sogar ganz interessant gefunden. Aber das Problem ist halt einfach, die Kinder sind halt wirklich literarisch Pokémon. Also die zeigen kaum Emotionen, außer wenn er weggehen soll, dann fangen sie an zu heulen. Und so weiter. Aber
die können am Anfang auch gar nicht sprechen. Irgendwann, genau, die lernen später ein paar Wörter, aber
Und sie sind wirklich nur da, um quasi mit großen Kulleraugen in der Gegend rumzustehen und oh, es ist ein Kind. Und das war's. Also mehr gibt's da nicht. Also wenn du dann mal dir zum Beispiel einen anderen Adoptiv-Kinder-Anime anschaust, und zwar Buddy Daddies, der tatsächlich eine ganz niedliche Findeltochter-Dynamik hatte, dann ist das Kind da allein schon ganz anders charakterisiert und verhält sich viel realistischer und verhält sich auch viel mehr, dass man die Vorzüge von ein Kind haben auch durchaus mehr nachvollziehen kann und sich da um so einen kleinen Menschen zu kümmern, während die Kinder hier im Grunde echt nur vermenschlichte Pokémon sind. So, also wirklich, also sie zeigen genau die Emotionen, die auch die Pokémon in Pokémon zeigen. Auf genau dieselbe Weise, in genau derselben Dimension. Ja, und dementsprechend fällt es da schwer, eine Beziehung aufzubauen. Dazu kommt dann noch, dass der Hauptcharakter halt auch natürlich mal wieder der absolut generischste 0815 Light Novel Kiriton ist. Ja, und insofern hast du halt wirklich nur zwei Arten von Szenen. Entweder die beiden Kinder zerfetzen irgendein Monster oder so. Oder irgendjemand in der Gilde sagt, ey, du reist mit zwei Kindern, was sollen die denn hier? Ich hasse Kinder. Ja.
Und dann wird er von den Kindern verprügelt.
Genau, und das war's im Grunde. Also, oder du hast den Gott, der da irgendwo rumsteht und sich denkt, boah, läuft ja doch eigentlich alles unerwartet gut. Und das war's.
Ja. Also ich meine, das Ding, das will so ein chilliger Low-Key Isekai sein, der halt jetzt keine besonders komplexe oder überhaupt irgendeine Story erzählt, sondern einfach nur so ein bisschen, ja, so Iyashike-Healing-Anime in der Isekai-Welt. Davon hatten wir ja auch schon so, halt, wie schon erwähnt, Kuma-Kuma-Kuma-Bär schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe da rein. Es gibt wirklich keine wirklichen Konflikte oder irgend sowas. Wenn es einen Konflikt gibt, ist der in einer Minute aufgeklärt oder innerhalb einer Folge maximal. Und es ist einfach nur so zum Abchillen und eine gute Zeit damit haben da. Aber du musst halt echt der Typ dafür sein, um eine gute Zeit damit haben zu können. Und musst echt so ein bisschen, glaube ich, auch so das Isekai-Zeug abfeiern können, um hier jetzt einfach was, da ein chilliges Erlebnis mit dem Ding zu haben. So jetzt für unser eins, also zumindest für mich, aber ich glaube auch für dich, ist es halt einfach super langweilig und es ist wieder die gleiche Isekai-Welt wie überall. Er ist wieder in der gleichen Gildenhalle wie überall. Es ist die gleichen Monster, es ist nichts Besonderes. Die Welt besteht wieder aus irgendwie einer generischen, leicht europäisch angehauchten Stadt und einem Wald, der waldig aussieht, weil er grüne Sachen hat und Dreck und Bäume und so weiter. Es sieht alles identisch aus dem ganzen anderen Scheiß, den wir bisher hatten. Es ist uninspiriert wie Fick. Und ja, was willst du sagen? Das ist halt einfach nichts.
Ja, das Problem ist halt auch so ein bisschen bei Kompf, das hatten wir ja, glaube ich, auch letzte Woche schon mal besprochen, da spielt die Inszenierung eine riesige Rolle. Ja. Das hört man ja aktuell so ziemlich von jedem Jurocamp-Fan, wenn sie über die dritte Staffel reden. Mhm. Insofern, und hier hat die Inszenierung da halt auch so überhaupt nichts rausgeholt. Also du hattest keine, zeig doch, wenn du schon keine Geschichte hast, ne, die jetzt die Kinder sonderlich toll darstellt oder so, dann mach doch zumindest hübsche Hintergründe, dass es eine Isekai-Welt ist, in die du dich gerne retweeten willst. Also ich finde zum Beispiel, fällt mir direkt ein hier, Magical Revolution, hier Magidevo, hatte richtig tolle Fantasy-Hintergründe, die einfach so hübsch und malerisch und fantasievoll ausgesehen haben.
Und hier hast du die absoluten Standard-Hintergründe.
Genau, und hier hast du absolute Standard-Hintergründe.
Komplett uninspiriert. Die könnten aus jedem anderen Anime kommen, die könnten auch KI-generiert sein, diese Hintergründe.
Ja,
da steckt null Inspiration, Arbeit in irgendeiner Form drin.
Oder lass die Geschichte doch ein bisschen chilliger so ablaufen. Bring so ein bisschen so einen kleinen Kampf mit. Lass ihn doch mal da sitzen und planen. Was machen wir als nächstes? Was ist so meine Strategie? Und so weiter und so fort. Bring
vielleicht noch untermalt mit einem chilligen Soundtrack. Mit einem chilligen, genau, Soundtrack, der nicht vom Soundtrack-Komponisten von Rido of Healer stammt.
Genau. Nee, deswegen. Also ich, mit der Inszenierung hätte man da sogar noch einigermaßen was rausholen können, aber das hat man halt nicht. Und so ist es halt wirklich nur ein absolut generisches, langweiliges Fließbandprodukt ohne irgendeinen Schauwert, meiner Meinung nach. Ja, und ist an der Mission Kompf auf jeden Fall kläglich gescheitert.
Ja. Also wie gesagt, wenn man so in dem Isekai-Game drin ist und sich den ganzen Dreck reinballert, ich kenne da ja gewisse Personen, die auf sowas total abfahren und den wahrscheinlich sogar Comfy finden würden hier, dann kann das funktionieren. Es ist sicherlich nicht der schlechteste Anime im Isekai-Bereich, aber er ist halt uninspiriert wie Hölle und mehr will ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,74 bei 4.799 Bewertungen. Stand ist hier der 24.07.2024. Unsere Community gibt eine 3,90 bei 10 Bewertungen. Und jetzt hat Gabby den Vortritt.
Ja, ich gebe noch eine knappe 3 von 10. Ich muss den jetzt nicht so mega krass abstrafen. Aber ja, mehr ist da nicht drin. Endo.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich heute ziemlich streng bewertet habe. Und dass ich eigentlich auf all meine, jetzt im Nachhinein betrachtet, auf all meine Bewertungen von heute nochmal so einen Punkt draufrechnen würde. Aber das geht ja nicht. Und ich muss das ja alles jetzt in Verhältnis zueinander sehen. Deswegen gebe ich jetzt eine 2 von 10. Weil wenn ich Gigi Harem eine 2 von 10 gegeben habe, den ich immer noch unterhaltsamer fand als den hier, müsste ich eigentlich eine 1 von 10 geben. Aber eine 1 von 10 ist wirklich zu fies. Deswegen einige ich mich mit mir selber auf eine 2 von 10. War aber auf jeden Fall nicht meins. Und ich könnte mich deiner Einschätzung anschließen. Wenn ihr ultra Bock habt, jeden Isekai durchzuschleifen, der irgendwie erscheint oder euch bei der Prämisse denkt, boah, das muss ich sehen, dann schaut durchaus mal rein und macht euch ein eigenes Bild, aber ansonsten verpasst da hier auch wirklich nichts.
Ich glaube, Endo läuft heute vor sich selber weg.
Ja.
Aber hättest du Atri eine 8 von 10 gegeben? Ich glaube, am Anfang warst du noch nicht so streng, ne?
Nee, da war ich noch nicht so streng.
Und Love also, is Indivisible bei Twins hättest du wahrscheinlich auch keine 5 von 10 oder 4 von 10 gegeben.
Doch, eine 4 von 10 hätte ich dem gegeben, okay. Weil mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich Stepsister Stand jetzt eine 5 von 10 gegeben habe. Wobei ich das wahrscheinlich bei der nächsten Folge auf eine 4 von 10 runterstufen werde. Und ich kann's verorte hier Twins ungefähr in dem Bereich. Also würde ich denen auch eine 4 von 10 geben. Atri, die 7, da stehe ich hinter, weil die ist ja auch auf Basis, das ist ja auch momentan meine Gesamtbewertung auf Basis von 2 Episoden. Also die ist gefestigter, würde ich sagen. Ja, und dann, wie gesagt, also den, klar, den Kurzanime, den würde ich immer noch so bewerten, mit 1 von 10. Das war ja nur ein PV, aber ja, Kichi Harem würde ich doch, denke ich, eine 3 geben und dem hier auch oder so.
Tja, nee.
Egal.
Das ist die Frage, ne?
Ja, ich sag ja sowieso immer zu meinen Bewertungen, sag ich sowieso immer, ihr könnt da, ich mache mir keine so krassen Gedanken um Bewertungen. Es gibt ja Leute, die denken da wirklich, zerdenken sich das mega und denken da wirklich super krass nach, welche Zahl sie da jetzt draufkleben. Ich mach das so halb nach Gefühl und ich sag eigentlich immer, auf meine Bewertung könnt ihr eigentlich immer plus minus einen Punkt. So, dann das könnt ihr dann auch so nehmen. Also ihr könnt hier auch eine 1 von 10 oder eine 3 von 10 draufkleben, wenn euch das lieber ist. Ja, nur so als Bewertungshinweis.
Ja.
Ja.
Ja, Bonus-Content haben wir heute keinen. Das war der Podcast. Tut uns leid, dass der Podcast ein bisschen kurz ausgefallen ist, aber dafür habt ihr jetzt so wahrscheinlich seit mehreren Tagen jeden Tag einen Podcast bekommen oder so, alle 2-3 Tage zumindest. Daher, ja. Ist jetzt auch mal gut hier mit Verwöhnung. Das war dieser tolle Podcast. Den nächsten gibt's wahrscheinlich wieder etwas später, weil wir jetzt die Animagic dazwischen haben und da werden wir keinen Podcast aufnehmen. Aber dafür gibt's dann eine Contime-Ausgabe. Und zwar, ich glaube sogar relativ zeitnah noch eine davor, ne? Die nicht so Animagic ist.
Ja, es kommt noch die Dokumi-Ausgabe.
Stimmt, ja, die ist auch noch nicht draußen.
Genau, die ist noch nicht draußen, weil es da ein paar Probleme gab. Wahrscheinlich ist sie draußen, wenn dieser Podcast hier draußen ist. Aber ja, es kommen auf jeden Fall natürlich auch noch Ausgaben zur Animagic und zur Konichi. Und dann bin ich ja auf dem Weg nach Irland. Da ist natürlich Ersatzprogramm geplant, stand jetzt. Was genau da geplant ist, das verrate ich aber noch nicht. Das ist auch noch alles in der Vorbereitung. Deswegen gibt's da noch nicht so genauere Infos zu. Aber es wird auf jeden
Endo
Fall ganz
normal mit der Staffel weitergehen. Endo testet jeden irischen Pub. Alle.
Genau, jeden.
Das wird großartig. Jetzt hab ich's geleakt, aber es musste jetzt einfach raus. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, weil das so ein geiles Projekt dann, ist.
Genau, die Nana One Stout Time. Da wird es dann einfach ein Alki-Podcast.
Endo trinkt aber überall nur ein generisches Guinness.
Ja.
Und wird dann die Guinness bewerten und ein Ranking aufstellen.
Richtig.
Das wird großartig. Das dürft ihr nicht verpassen. Nana One Con Time. Einfach auf eurer Podcast-Seite eurer Wahl danach suchen. Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict. Da sind wir auch drin vertreten. Einfach mal gucken und ihr dürft uns auch gerne eine nette Bewertung geben auf Spotify und Apple Podcasts. Da gibt es ja eine Bewertungsfunktion. Wenn ihr euch da mal reinklinkt und 5 Sterne gibt, dann werden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Denn wir freuen uns über gute Bewertungen. Ja. Und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, nanabum.net, da findet ihr unseren Discord. Könnt ihr auch gerne mal vorbeikommen und uns Feedback geben. Denn Feedback ist schön. Dann können wir bessere Sachen machen und ihr freut euch, weil wir bessere Sachen machen. Ha! Wahnsinn.
Perfekt.
Guti, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt gibt es für euch noch einen echten Gentleman, den wir ganz, ganz selten nur hier reinbekommen, weil er super teuer geworden ist über sein Management. Aber fürs Ending ist er immer am Start und zwar Mitch. Tschüssi.
Mitch. Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.